Aktiv Radyo Interview.
Und immer, wenn es Bing macht, dann wissen die geneigten Zuhörer, es ist Aktiv Radio Interview oder Gesprächszeit. Und wer immer wieder zulässt, weiss, die Leute, die bei uns ans Mikrofon kommen, die sind spannend und die wissen viel zu erzählen. Heute haben wir eine Akademikerin hier. Und das klingt jetzt schon wieder, ui, jetzt kommt schon wieder so etwas Hochtrabendes. Aber wie immer tun Ihnen versprechen, es wird eben spannend und eben nicht hochtrabend. Ich habe bei mir ein Mikrofon, Monika Büttler. Das sagt jetzt vielleicht nicht jedem etwas genau. Sie ist Physikerin, sie ist Mathematikerin und sie ist Volkswirtschaftlerin. Dort werden wir einfach ein bisschen mehr wissen, wie hängt das zusammen. Und wieso ist sie das geworden? Und warum hat sie zum Beispiel am Thomas Jordan, am Nationalbankpräsident, gesagt, was er zu tun hat den ganzen Tag? Ich begrüße ganz recht herzlich Monika Büttler, Jahrgang 1961. Grüezi.
Guten Tag, schön hier zu sein.
Monika Büttler, Sie haben Physik gemacht, Sie haben Mathematik gemacht und Sie sind Volkswirtschaftlerin. Was gefällt Ihnen da am besten? Ist Physik zum Beispiel das, was Sie antreibt?
Also ich war jemand, der lange nicht gewusst hat, was machen, weil mich immer alles interessiert hat. Und im Gymi ist mir das auch ein bisschen quer gekommen. Ich dachte, das mache ich nachher dann. Und ich habe angefangen mit Mathe und Physik. Ich habe das auch fertig gemacht, weil mich die Zusammenhänge immer interessiert haben. Und gerade in der Mathematik habe ich am Schluss des Studiums auch gemerkt, wie spannend es ist, eben nicht nur Theorien zu sehen, sondern auch mit Daten zu arbeiten. Und ich habe dazumal meine Diplomarbeit, das wäre heute Masterarbeit, mit Daten zu AIDS gemacht. Also das war Mitte 80er Jahre, wo eigentlich die erste Krankheitsfälle aufgekommen ist und man wirklich die Gelegenheit hat, zusammen mit den Medizinern etwas Neues herauszufinden oder etwas Neues zu untersuchen. Und die Nähe zu den Daten, irgendwie wissen, wie die Welt wirklich funktioniert und zusammenhängt, das ist auch das, was mich der Volkswirtschaftslehre sehr spannend dunkt.
Das heisst eigentlich, unser Leben besteht aus Daten?
Nein, unser Leben widerspiegelt sich in den Daten. Wir sehen viel, was wir machen, sehen wir in den Daten. Und wenn wir wirklich verstehen wollen, wie zum Beispiel gewisse Politikmassnahmen funktionieren, dann ist es schön, Theorie anzuschauen. Aber noch spannender ist wirklich einmal zu sehen, wie die Daten funktionieren und was die Daten uns sagen.
Machen Daten das Leben oder das Leben macht Daten?
Das Leben macht Daten.
Aber letztendlich kann man die Daten wieder brauchen, um gewisse Voraussagen zu machen, wie das Leben wird funktionieren.
Nein, also Voraussagen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich bin immer sehr bescheiden. Ich glaube, man kann verstehen, wieso gewisse Sachen so und so funktioniert haben. Ob sie dann in Zukunft immer noch genau gleich funktionieren, das wissen wir nicht. Aber es hat schon gewisse Regelmäßigkeiten, gerade auf dem Arbeitsmarkt oder in der sozialen Sicherheit oder in der Geldpolitik, wo es halt immer wieder auch begegnet.
Ja, angekündigt, Sie sind auch etwas gesehen im Zusammenhang mit dem Thomas Jordan, wo bis 2024 Präsident ist von der Schweizerischen Nationalbank, wo durch Herrn Schlegel abgelöst worden ist. Sie sind 12 Jahre in diesem Bankrott gesehen. Und der Bankrat, das ist, wenn ich es richtig verstehe, fast so ein bisschen wie ein Aufsichtsrat, der schaut, was machen jetzt dort die Herren und Damen ganz genau. Und die haben fast wie eine Oberverantwortung. Sie sind 12 Jahre lang in diesem Bankrat gewesen. Sie sind gewählt worden eben als Mathematikerin, als Physikerin, als Professorin, als Multiverwaltungsrätin. Also eine, wo man kann sagen, die hat jetzt wirklich den Überblick in die Wissenschaft und in den Alltag hinein. Also hervorragend geeignet, um den Herren dort zu sagen, was sie machen müssen. Was macht der Bankrat ganz genau?
Also zuerst einmal war ich dort noch voll an der Uni und ich hatte noch kein Verwaltungsratsmandat. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Der Bankrat ist zu einem Teil ein bisschen ähnlich wie ein Verwaltungsrat als Aufsichtsorgan. Aber das betrifft nur einen Teil der ganzen Banken. Das schliesst, und das ist fast das Wichtigste, Geldpolitik aus. Also die Nationalbank ist unabhängig von der Politik, was die Geldpolitik betrifft. Und das trifft auch für den Bankrat zu. Also der Bankrat hat gar nichts zu sagen, per Gesetz, per Notenbankgesetz, per Verfassung, was zum Beispiel Zinssenkungen sind, was die Mindestkurs oder solche Sachen sind, hat der Bankrat gar nichts zu sagen. Sehr wichtig ist es natürlich die ganze Personalpolitik, das Vorschlagsrecht für das Direktorium, dann natürlich wie jede Organisation das Controlling, also das Budget muss auch der Bankrat schlussendlich absegnen. Und er ist verantwortlich für das Risiko, die Risikopolitik.
Sie sind 2022 ausgeschieden, nach 12 Jahren. Das ist eine Bedingung in diesem Bankrat. Man wird immer wieder gewählt, aber nach 12 Jahren ist endgültig Schluss. Ist das für Sie eine Bereicherung, in diesem Bankrat zu sein? Haben Sie selber einen Profit daraus ziehen, jetzt nicht finanziell, sondern sagen, jawohl, ich weiss jetzt, dass der Franken 20 aufgelöst wird, das weiss noch niemand. Was war Ihre Beweggrund, eigentlich bei diesem Bankrat mitzumachen?
Also der Franken 20, die Auflösung von dem Mindestkurs, das haben wir genauso früh erfahren wie die Bevölkerung. Das ist genau der Teil von der Unabhängigkeit von der Notenbank, dass der Bankrat bei diesen Entscheidungen weder mitredet noch informiert wird.
Also es ist auch nicht durchgesickert?
Nein.
Gar nichts?
Nein, wir haben gar nichts gewusst.
Also als das passiert ist, haben Sie gesagt, was machen jetzt hier meine Jungs wieder?
Nein, es ist ja so, gerade als Volkswirtin ist man relativ nah dabei und es war klar, der Druck auf den Mindestkurs war relativ stark. Und ich persönlich, ich habe schon erwartet, dass irgendwann einmal der Tag kommt, wo der Mindestkurs fällt. Aber an dem Tag, wo der Mindestkurs aufgelöst wurde, und ich mache mich da gut erinnern, am Morgen haben wir haben eine Zahlung aus Deutschland für Forschungsarbeiten, die wir gemacht haben. Und am Schluss zu einem 1:1-Kurs verrechnet. Also dort habe ich dann wirklich, wirklich
gestaunt. Sie haben Euro ausgezahlt bekommen?
Ja, die sind dann halt nicht mehr so viel wert gewesen.
In Schweizer Franken?
In Schweizer Franken. Und das ist genau an dem Tag, wo der Mindestkurs aufgelöst worden sind, haben wir einen gut fünfstelligen Betrag aus Deutschland überwiesen bekommen für Forschungsleistungen im Institut. Das hat verdammt weh da. Und gewusst habe ich gar nichts davon. Also einen Tag vorne wäre das Ganze 20% mehr wert gewesen.
Wie trifft sich der Bankrat? Sind das irgendwie 4 Sitzungen pro Jahr oder werden Sie angerufen und sagen, jetzt müssen wir dringend eine Sitzung machen, wir haben ein Problem hier mit dem Stellvertreter von XY. Was ist effektiv die Regelmäßigkeit, wo man sich trifft und wann brennt
es? Es sind etwa 5 bis 6 Sitzungen pro Jahr regelmäßig, wo man lange im Voraus angekündigt hat, plus natürlich Generalversammlung. Was ja für eine Notenbank sehr außergewöhnlich ist, als eine Notenbank eine Generalversammlung hat, wie eine Firma.
Es ist eine Aktiengesellschaft.
Es ist eine Aktiengesellschaft.
Es gibt zwar Dritte, die Aktien halten.
Es gibt Dritte, die Aktien halten. Mein Vater hat zum Beispiel eine Aktie.
Effektiv? Eine SNB-Aktie?
Ja.
Geht er dann abends an die Generalversammlung und sagt, Jungs, so geht das nicht?
Bis einmal ist er eigentlich immer gegangen. Aber ich habe ihn noch nie gehört, etwas zu sagen.
Er ist verschwiegen. Ja, vor allem, wenn durch die eigene Tochter im Bankrat sitzt.
Ja, ich glaube, er hat auch sonst nichts gesagt.
Da muss man schon schauen, dass die Kameras nicht auf einem drauf sind. Aber was haben Sie jetzt für einen persönlichen Profit daraus gezogen? Nicht finanziell. Was hat das Ihnen gebracht, dass Sie 12 Jahre lang relativ nahe an der Schweizerischen Nationalbank dran sind?
Ja, es ist natürlich unglaublich spannend, dass eine der wichtigsten Institutionen der Schweiz, wie die funktioniert, wie die organisiert ist, die Diskussionen, die man hat, gerade zum Beispiel um die Risikoposition in der Bilanz, gerade jetzt in der letzten Zeit die ganzen Diskussionen um Green Finance, also wie bildet man das ab, dass die Bevölkerung beispielsweise
mehr... Ja, muss das überhaupt die SNB machen, Green Finance?
Nein, das also, muss sie überhaupt das nicht. Es ist auch nicht ihr Auftrag.
Oder? Ob das grün ist oder nicht grün.
Es ist auch nicht ihr Auftrag, dass sie irgendwie ihre Bilanz grün anlegt. Was ja, es hat ja sowieso immer... Das können wir vielleicht später noch diskutieren. Das hat ja immer einen Nachteil. Aber es ist klar, dass es natürlich Themen sind, wo irgendwie die Glaubwürdigkeit von der Nationalbank betrifft, und das sind auch solche Themen, die werden auch diskutiert. Aber es war natürlich in erster Linie mal wirklich auch spannend gewesen, wie es funktioniert, wie die Zusammenarbeit ist. Und ich habe die Zeit sehr spannend gefunden.
Die Bilanzsumme von der Nationalbank ist ja gewaltig aufgeblasen worden in der Zeit, wo sie dabei waren. Sind, also sie sind das mitverantworten.
Nein.
Ich sage jetzt mal ja. Also, und zwar, die Nationalbank ist so immer zwischen 150 und 200 Milliarden Bilanzsummen umeinander gehandelt, oder? Und dann hat es gemacht Schwupp und dann ist mal eine Milliarde irgendwie, eine Billion, Entschuldigung, nicht eine Milliarde. Ich komme mit den Nullen gar nicht mehr nach, oder? Da gestanden. Und das ist gewaltig, oder? Das ist im Prinzip, sagen wir, eine Vervierfachung von diesem Volumen. Und mit dem hat man gekämpft gegen die wahnsinnige Aufwertung des Schweizer Franken. Da hätte mir der Schweiz irgendwie 1 Euro hat noch 25 Rappen gekostet oder irgend so etwas. Das war wahrscheinlich ein mega Kampf. Und da haben sie aber schon aus der Nähe dann, wenigstens gesehen.
Ja, gesehen hat man das selbstverständlich. Und man hat auch diskutiert, also wir haben auch erfahren, wieso das so ist. Aber letztlich ist die Verantwortung für Geldpolitik und auch also Accountability, wie das heute so schön heisst, ist natürlich wirklich beim Direktorium und
also
nicht beim Bankrat.
Bloß auf die Bilanz um Faktor 4?
Das ist auch beim
da
beim
Direktorium. Da einfach, ich sage jetzt, Klappen halten und zuschauen.
Also es ist... gehört nicht zu der Aufgabe des Bankrats.
Ja, ich verstehe es schon, aber noch eins. Also, ich meine, haben wir nie so langsam ein bisschen weiche Knie bekommen, wo das auf 400 Milliarden auf ist, auf 600 Milliarden auf ist und so weiter. Ich meine, das ist höher als das Bruttoinlandprodukt von der Schweiz. Das BIP von der Schweiz ist etwa 800 Milliarden. Und eine Zeit lang war die Bilanz höher gewesen, oder?
Ja, das ist nicht so ein guter Vergleich, weil natürlich das BIP ist eine Flussgröße, das ist jedes Jahr, und Bilanz ist eine Bilanz, wo Verpflichtungen und auf der anderen Seite natürlich stehen. Ja, als Ökonomin hat mich das natürlich auch umtrieben und wir hatten Diskussionen auch gehabt, aber der Bankrat ist da eigentlich nicht im Driver-Seat, wie man heute so schön sagt.
Also ich verstehe es, also nicht direkt, aber so als Aufsichtsorgan tut mir ja theoretische Diskussionen schon führen. Zum Beispiel ist vielleicht der Herr Jordan mal angefragt worden, und wie bringst du die Bilanz eigentlich dann wieder mal oben ab? Also rein theoretisch, wie machst du das? Erklär uns das mal. Ist das passiert?
Also ich würde da nichts internes freigeben, was wir da diskutiert haben. Ich glaube, das ist wirklich in erster Linie Sache vom Direktorium, das auch zu verantworten. Und es ist ja nicht so, dass das Direktorium völlig einfach alleine da stand kann machen, was es will. Das Direktorium muss gegenüber von der Politik Rechenschaft ablegen, wieso sie die Geldpolitik machen. Sie sind natürlich in dem Sinn durchaus vom Bankrat beaufsichtigt, als wir auch personelle Veränderungen anstoßen können. Oder wir können persönliche Veränderungen anstoßen.
Monika Büttler, Sie sind lange Professorin an verschiedenen Universitäten, an ausländischen Universitäten und dann primär in St. Gallen. Ihr Mann ist ebenfalls Volkswirtschaftler an der Uni Zürich, glaube ich. Und wie ist das so daheim an und für sich, wenn da zwei Volkswirtschaftler am Salamibrot sind?
Ja, ich glaube, sie würden nur staunen. Es ist vollkommen, und wir sind vollkommen eine normale Familie, die über Geld, Gott und die Welt redet. Wir haben natürlich vor allem, als die Kinder kleiner waren, ist eine Diskussion mehr gewesen. Wer ist verantwortlich jetzt morgen für Kind und wer kocht? Mehr als irgendwelche philosophische Abhandlungen über zum Beispiel Geldpolitik.
Also Mami und Papi sind beschäftigt gewesen, die Kinder sind natürlich müssen mithelfen.
Ja, wenn ich vergleiche mit wie zum Beispiel meine Eltern aufgewachsen sind, dann haben unsere Kinder nicht müssen helfen.
Wie sind Sie persönlich aufgewachsen?
Ich bin auch aufgewachsen, dass ich nicht viel helfen musste. Und das hat damit zu tun, dass Mutter ihren Vater ganz früh verloren hat. Dass sie mit 9 verantwortlich war für ihre kleinen Geschwister. Sie musste immer wirklich arbeiten. Der Vater hat mit 10 weg von den Eltern, ist auf dem Bauernhof Verwandten aufgewachsen, also nicht daheim, weil es ein Problem mit dem Bauernhof gab. Und die sind aus wirklich sehr prekären Verhältnissen gekommen und wollten natürlich, dass ihre Kinder das besser haben. Und wir mussten auch nicht helfen.
Was das hat Ihr Vater denn beruflich gemacht?
Beide Eltern haben das KV gemacht. Und der Vater hat nachher dann in der psychiatrischen Klinik Königsfeld, also im Aargau, ist der Verwaltung und hat die späteren Jahre dann auch geleitet.
Und hat dann später noch eine Aktie gekauft von der Nationalbank?
Hat später noch eine Aktie gekauft, genau.
Wir haben darüber geredet, Sie sind Physikerin und Mathematikerin und Volkswirtschaftlerin. Dann haben wir gesagt, dass das Zusammenbringen sind eigentlich Daten. Und Daten spielen ja heute immer eine grössere Rolle. Also Google hat das angefangen damals. Am Anfang, als Google auf die Welt kam, haben wir gesagt, was ist denn das für eine Firma überhaupt? Wie wollen die überhaupt sich finanzieren? Heute fragt das eigentlich niemand mehr. Heute wissen wir, dass all die grossen amerikanischen Konzerne mit diesen Daten spielen und viel, viel Milliarden verdienen mit Daten. Warum ist das in Amerika passiert und warum ist das nicht in der Schweiz passiert? Wieso ist Google nicht eine Schweizer Firma? Wieso ist Amazon nicht eine Schweizer Firma? Wieso ist Apple nicht eine Schweizer Firma? Wieso passiert das eigentlich immer in Amerika?
Also es ist ja nicht so, dass Google und Amazon das einfach eine Idee ist, sondern letztlich sind das ein Haufen Ideen, die zusammengekommen sind. Und gerade die Schweiz hat immer wieder auch Firmen gehabt, die letztlich dann auch zu Amerika wieder gelandet sind oder Komponenten, die zu Amerika gelandet sind. Dass jetzt Amerika passiert ist, hat einerseits natürlich zu tun mit einer sehr liberalen Regulierung. Einerseits, andererseits aber auch natürlich, wie es ein grosser Markt ist. Um dort etwas auszuprobieren, ist es einfacher als in Europa, wo jedes Land wieder anders ist.
Aber ist das nicht fast eine Ja-Aber-Antwort ein bisschen? Es passiert gleich immer in Amerika. Es ist noch verrückt. Also, ich meine, vor langer Zeit bei der ABB oder BBC ist der Liquid Crystal erfunden worden. Und dann haben die das lange angeschaut und dann gesagt, ja, das ist zwar noch nett, oder? Da kann man vielleicht an der Tanksäule irgendeine Anzeige machen damit. Und dann weiter hat es nicht mehr geführt. Und dann hat man die Patente verscherbelt. Und das war die Ausgangslage für Millionen von Produkten, die Milliarden von Umsätzen gemacht haben. Also nach dem Motto, wer hat es erfunden? Ricola. Aber Ricola hat wenigstens Stefali selber gemacht nachher. Aber die Schweizer sind irgendwie nicht in der Lage, das Ding wirklich echt auf den Schlitten zu bringen. Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass die Schweiz denkt und Amerika macht es nachher?
Nein, Amerika denkt auch. Also ich glaube, das ist ein bisschen schwarz-weiss. Und wie vieles ist die Wahrheit irgendwo dazwischen? Was sicher anders ist, und da sieht man zwischen der Schweiz und Amerika riesige Unterschiede, ist in der Risikofreudigkeit der Leute. Das ist eine kulturelle Eigenschaft und ich glaube, da könnte die Schweiz tatsächlich vielleicht noch etwas abschneiden von den USA. Und die ganz grossen Würfe entstehen halt wirklich nur, wenn jemand bereit ist, ein ganz grosses Risiko zu nehmen. Das ist einfach eine Gesetzgebung, wo es findet niemand etwas raus in einem geschützten Rahmen, sondern die ganz grossen Erfindungen passieren immer, wenn jemand bereit ist, ein grosses Risiko zu nehmen, sei der Erfinder oder dann auch das Finanzieren seitens der Kapitalgeber. Und da muss man einfach ganz klar sagen, die Amerikaner sind da einfach breiter und offener aufgestellt.
Monika Büttler, wo haben Sie in Ihrem Leben das ganz grosse Risiko gepackt? Und was haben Sie uns gebracht?
Ich bin nicht ein Erfinder in dem Sinn. Ich bin
eine Volkswirtschaftlerin.
Ich bin eine Volkswirtschaftlerin. meine persönlichen Risiken in dem Sinn habe ich wahrscheinlich weniger genommen, weil die Schweiz ist halt auch ein Land, das wahnsinnig gut abgesichert ist. Ich habe natürlich beruflich, bin ich während, würde sagen, mindestens 15 Jahre in Situationen gewesen, wo ich keine feste Anstellung hatte, wo man nicht wusste, was nachher dann geht. Mein Vater hat das immer wahnsinnig belastet, mich selber jetzt nicht. dass ich irgendwie keine feste Anstellung hatte. Für schweizerische Verhältnisse ist das fast schon riskant.
Was heisst keine feste Anstellung? Also Sie haben ja die naturwissenschaftlichen Studien hinter sich gebracht, ja. Mathematik und Physik und nachher noch Volkswirtschaft. Wann haben Sie denn so richtig Batzeli verdienen?
Ich glaube, auf Batzeli verdienen wirklich mehr als halt das, was man gerade gebraucht hat zum Leben, habe ich, als ich die erste ordentliche Professur hatte in Lausanne. Da sind aber ziemlich schnell Kinder gekommen. Besser gesagt, eins haben wir schon gehabt. Und dann ist während einer gewissen Zeit ist natürlich das ganze zusätzliche Geld, das wir verdient haben, in die Kinderbetreuung gelandet. Das ist klar. Und es ist eigentlich erst dann los, wo sie dann grösser geworden sind, wo wir keine Kinderbetreuungskosten mehr hatten, wo ich dann Verwaltungsratsmandat hatte, wo ich nicht mehr müssen schauen, langt es jetzt oder langt es nicht.
Sie haben jetzt Ihre Kinder angesprochen. Sie haben zwei Söhne, die heute alle perfekt rausgekommen sind, wo Mami und Papi sich freuen darüber. Aber sie hatten ganz, ganz schwere Zeiten mit ihren Kindern gehabt. Einer der Buben hatte Meningitis gehabt, also eine Hirnhautentzündung, oder? Glaube ich, ist das auf
ja,
Deutsch
genau.
Ist das richtig? Und der andere Bube hat eine ganz starke ADHS-Problematik mitgeschleppt. Und das ist wahnsinnig, oder? Das ist eine mega brutale Belastung, wenn man heimkommt von einem schweren Arbeitstag und nachher hat man wirklich eine riesengroße familiäre Belastung noch. Wie lange hat das gedauert? Wie lange hat sie das so richtig reingezogen?
Also ich fange vielleicht mit dem Kleinen an. Der ist jetzt 20, der hat mit 6 Wochen ist das erste Mal lang im Spital gewesen und hat nachher die bakterielle Meningitis gehabt und hat sich von der extrem schlecht erholt. Also während anderthalb Jahre hat er einfach durchgebrüllt und nachher dann eine schwere Entwicklung gehabt und hat nachher dann so nach 2 hat es dann auch wieder wirklich aufgeholt. Und der ist jetzt völlig gesund.
Von einer bakteriellen Meningitis, das sollte ja eigentlich mit Antibiotika zu behandeln sein, oder?
Ja.
Die virale ist viel schwieriger.
Nein. Es ist genau umgekehrt. Die bakterielle kann man zwar behandeln, aber nur, wenn man es rechtzeitig verwünscht. Sterben tut man an der bakteriellen Meningitis und nicht an der viralen.
Okay.
Also das ist viel, die, wenn sie sehen, mit Pneumokokken und Meningokokken Meningitis, dann sterben auch heute noch ein grosser Teil von diesen Kindern, die es verwünscht. Weil in dem Moment, wo Medikamente, also wenn man das Sportmedikament gibt, nützt es
nicht. Haben Sie Sport erkannt?
Ja, wir haben es rechtzeitig erkannt, sonst würde er jetzt nicht mehr leben.
Ja, das ist schon klar, aber dass man es überhaupt so weit hat lassen, dass es zu einer Problematik geführt hat. Ja,
das oder? Kann man natürlich erst dann sagen, wenn wirklich, wenn Pneumokokken, ich bin keine Ärztin, aber Pneumokokken haben wir, viele von uns haben wir das im Organismus und wir erkranken nicht, weil wir Abwehrkräfte haben. Und wenn die mal anfangen zu wirken, und meine, ein zweimonatiges Kind können sie noch nicht impfen, dann geht es extrem schnell. Und es entwickelt sich zu einer Sepsis, also zu einer Blutvergiftung. Und wenn man die zu spät verwünscht, dann kann man nichts mehr machen.
Weiss man, wo man das aufliest, so etwas?
Ja, wir haben Vermutungen, aber am Schluss ist das schlussendlich irrelevant. Wenn man krank ist, ist man krank, dann muss man schauen, dass man es möglichst gut behandelt.
Und er hat seine persönliche Erfahrung genutzt und studiert heute Medizin, wird Arzt. Hat das etwas mit zu tun? Also, ich nehme nicht an, dass er sich an seine Erkrankung selber mal erinnern.
Nein, da kann er sich sicher nicht mehr daran erinnern. Also, das ist viel zu weit weg. Für ihn, das ist ein begeisterter Medizinstudent. Er hat das immer wollen. Woher das kommt, wissen wir nicht so genau.
Eben, zwei Volkswirtschaftler sprechen nicht unbedingt für einen Mediziner.
Ja, das stimmt natürlich so nicht, weil ich bin natürlich eben ich habe immer wieder mit Medizinern zusammengearbeitet. Ich habe schon eine gewisse Nähe dazu und es hat mich auch immer wahnsinnig fasziniert. Also ich habe auch fast Ärztin gemacht, als ich nach der Matur
gewählt habe. Ich habe das Gefühl, Sie hat am liebsten alles gemacht, oder?
Ich mache heute noch am liebsten alles.
Sie hat ein mega breites Interesse. Und das war auch schwierig, überhaupt damals festzulegen, was wollen Sie überhaupt studieren?
Das war so, ja. Also ich habe bei unserer Familie ist eigentlich Studieren nicht unbedingt auf der Tagesordnung gestanden. Meine Eltern hätten wollen, dass ich eine Lehre mache. Und ich habe sie dann einfach ausgesessen und habe keine Lehrstelle gesucht, weil ich noch weiter wollte in die Schule. Aber das hat es einfach 3 Jahre ausgeschoben und nachher habe ich immer noch nicht gewusst, was ich machen will.
Monika Beutel, Sie sind nicht nur bei der Nationalbank aktiv und prägend, sondern während der Covid-Zeit waren Sie auch bei der Taskforce mit dabei. Und auf die Taskforce haben wir ja alle geschillt immer, was sagen die jetzt und was machen sie. Und manchmal haben wir doch recht den Kopf geschüttelt, was die Taskforce da wieder erzählt hat. Und wir haben es nicht verstanden. Ist das für Sie selber auch eine schwierige Zeit gewesen? Man hat ja gewusst, dass Sie in dieser Taskforce sind, in dieser, was ist eine Art der bundesrätlichen Arbeitsgruppe. Das war publik gewesen. Sind Sie da selber auch angefunden worden? Haben Sie ein Problem gehabt damit? Oder haben Sie so ein bisschen unter dem Radar fliegen?
Nein, ich bin schon angegriffen worden, aber wenn ich vergleiche mit anderen, gerade Mediziner oder Epidemiologen, sind die Ökonomen wahrscheinlich stärker unter dem Radar gewesen und haben auch die Papiere, die wir gemacht haben dazu, sind glaube ich auch viel weniger kontrovers gewesen. Also zum Beispiel darum gegangen, wie geht man um, wer zahlt Testkosten oder wie entschädigt man Quarantäne. Das ist unkontrovers und von dem her ist natürlich auch, glaube, der Fokus ist nicht auf der Ökonomen gelegen.
Wer hat Sie angefragt, dort teilzunehmen?
Das war Matthias Egger, der erste Präsident von der Taskforce.
Also der hat mir gesagt, du wirst jetzt Präsident von der Taskforce und jetzt, wer brauchst du da alles? Du brauchst Mediziner, du brauchst Ökonomen. Und als was sind Sie denn gewählt worden? Was ist die Grundlage, die Sie mitgebracht haben für die Taskforce?
Ich glaube, die Idee von Matthias Egger und nachher dann auch von der Taskforce ist, dass man von diesen Fächern oder von diesen Disziplinen, die halt betroffen sind, die Leute nimmt, die auch ein bisschen Erfahrung schon haben mit Zusammenarbeiten mit Behörden, die Forschungen machen, die relevant sind, die zusammenarbeiten können. Ich glaube, in so einer Taskforce ist, können zusammenarbeiten und aufeinander hören, genauso wichtig wie die wissenschaftliche Exzellenz.
Sie sind auch die Fetzen geflogen zwischendurch bei euch, bei der Taskforce?
Also wir haben diskutiert, klar.
Aber sind wir ruhig geblieben? Hat niemand auf den Tisch geklopft und gesagt, so machen wir es jetzt?
Nein, das war nicht so. Also es ist, wir haben natürlich immer diskutiert, es sind verschiedene Meinungen gegeben. Am Schluss sind ja keine Empfehlungen in dem Sinn direkt rausgekommen, sondern einfach Überlegungen, was das und das und das ist. Und für mich war immer ganz klar, entscheiden am Schluss muss Politik. Wir haben da kein Mandat, um wirklich Entscheidungen zu treffen.
Monika Beutel, als Sie fertig studiert haben, haben Sie unter anderem beim Lawineninstitut in Davos geschafft. Jetzt, was ist Lawineninstitut? Ist das Physik, ist das Mathematik oder ist das Volkswirtschaft? Was war das dort?
Nein, es ist natürlich Physik und Mathematik. Also die Eigenschaften des Schnee sind natürlich physikalisch in erster Linie, oder? Wie die ganze Zusammensetzung, die ganze Kristall, wie die Flussgeschwindigkeit, das sind alles physikalische Grössen. Ich selber war dort in der numerischen Lawinenprognose. Das heisst, in der Lawinenprognose versucht, wieder mit Daten eigentlich zur Prognose kommen für die Zukunft. Oder für die Zukunft. Die Zukunft hat dort geheißen, die nächsten 2 Tage.
Also Sie haben den Leuten eigentlich gesagt, dort ist es gefährlich und dort ist es weniger gefährlich.
Ja, nein, es war natürlich ein bisschen anders gewesen, weil dort zumal ist gerade der das jahrelang verantwortet hat, die Lawinenprognose, ist kurz vor der Pensionierung gewesen. Und man hat dort so Nachfolgelösungen gesucht, wo das Ganze eben nicht nur von einer Person abhängig ist und nicht nur vom Gespüri, also das war sensationell gewesen. Der konnte zum Fenster ausschauen und sagen, heute kommt es aus Nordwesten über 2500 Meter. Und dass man das irgendwie das Wissen, das der hatte, abbildet mit einem Modell, das sich auf Daten stützt.
Und das hat man geschafft?
Ja, das haben wir geschafft.
Und dort haben Sie mitgeholfen im Prinzip?
Das war also dort eine von diesen 3, die das ausprogrammiert hat. Also besser gesagt, ich habe es programmiert zusammen mit 2 Seniors, also mehr älteren Wissenschaftlern, die mich vor allem beraten haben.
Jetzt müsste man eigentlich die Wetterschmöcker, die es hier gibt, oder die nach den Ameisenhäufen schauen, da könnte man ja auch schauen, ob man irgendein mathematisches Modell herausfinden könnte.
Ja, sicher. Meine, das wird ja heute auch gemacht in der Meteorologie und in den Wetterprognosen.
Stimmt einfach nicht immer so, was Meteo Schweiz macht.
Nein, aber das ist liegt in der Natur von
jetzt
der Sache.
Jetzt sind sie in der Vorankündigung und überall so Vierecke rein. Früher hat es aber geheißen, hier regnet es jetzt dann. Oder? Und heute sind alles so durchsichtige Vierecke, wegen, es könnte vielleicht regnen. Da haben sie sicher recht. Oder? Brauchen Sie die Meteo-Voraussagen in Ihrem Leben?
Ja, wenn ich gehe wandern, brauche ich die selbstverständlich.
Und wie stimmen die für Sie so persönlich?
Ich glaube, einer der Vorteile, wenn man zwei Winter in Davos war und im Lawineninstitut täglich mit diesen Wettersachen zu tun hatte, ist, dass man das relativ gut einordnen kann. Ich nehme das nie einfach eins zu eins. Also wenn ich gehe wandern oder in die Berge gehe, dann schaue ich einmal, wie ist so die generelle Tendenz. Aber der Schirm oder die Jacke und der Regenschutz, die kommt eigentlich immer mit.
Sie haben ein zweites Ausbildungsmandat gehabt, das war bei der Swissair. Ist das gewesen. Dort ist wahrscheinlich die Swissair noch recht in der Hochblüte gestanden. Und noch nicht die Diskussion war, dass es die eigentlich mal gar nicht mehr geben.
Nein, das hat es tatsächlich nicht gegeben. Also das ist, Hochblüte ist vielleicht auch nicht mehr ganz so. Das war Ende der 80er Jahre. Es hat schon so gewisse Tendenzen gehabt, gerade am Ende vor allem von diesen 5,5 oder 6 Jahren, wo man gesehen hat, es ist einfach ein träges Gebilde geworden, wahrscheinlich in gewissen Teilen auch ein bisschen überdimensioniert, nicht mehr so dynamisch, wie in dieser Zeit halt nötig war. Aber es war eine spannende Zeit und ich habe dort etwas völlig anderes gemacht. Ich bin an sich als Mathematiker eingestellt worden und habe aber nachher ganz schnell in die Informatik gewechselt.
Aber haben Sie damals erwartet, dass es Swissair vielleicht nicht mehr geben könnte? Oder war das gar nicht zur Diskussion gewesen?
Also gegen Ende, wo die erste grosse Krise kam, haben wir sich schon die Frage gestellt, da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie geht es mit dieser Airline weiter? Aber dass sie dann mal wirklich am Schluss nicht mehr weiterkommt, das hätte ich in dem nicht erwartet. Ich habe es einfach nicht in Betracht gezogen.
Ich glaube, wenn man in der IT arbeitet, auch wenn man nicht in der Geschäftsleitung ist, man kommt relativ viel mit über, wo man sagt, um Himmels Gottes Willen. Oder? Immer wieder mal. Also ich würde auch eigentlich jedem, der eine Firma kaufen will, würde ich sagen, du musst gar nicht mit dem Top-Management reden, sondern geh mal eigentlich in die IT rein und arbeite dort 3-4 Tage mit. Und wenn du nachher Kopfweh hast, dann musst du die Firma garantiert nicht kaufen.
Ich bin nicht so sicher, ob man das wirklich auf die 80er Jahre anwenden kann, weil das war die Zeit, in der halt in der IT alles neu kam. Wir haben dort das erste Mal wirklich Terminal verteilt und das wirklich ausgerollt, dass die Leute mit dem Computer gearbeitet haben, also wie die erste Digitalisierungswelle. Und in diesen 5 oder 6 Jahren ist halt vieles gegangen, viel Unternehmergeist war in dieser ganzen Informatikabteilung. Das kann man nicht vergleichen mit der heutigen Situation, wo halt IT wirklich sieht, wenn irgendetwas nicht so gut funktioniert oder Projekte nicht vorwärts kommen.
Machen wir einen riesen Gump ins Jahr 2013. Sie waren 2013 als Professorin aktiv und haben dann ein Sabbatical gemacht und sind nach Neuseeland gegangen. Wieso Neuseeland und warum ein Sabbatical?
Als Professorin hat man ja alles, also je nach Uni, etwa alle 6 bis 7 Jahre hat man ein Freisemester. Das heisst, ein Freisemester, wo man keine Lehrverpflichtungen hat, wo eigentlich die Idee ist, dass man wieder mal wirklich zum Forschen kommt, wieder zum Nachdenken und von dem halt Alltagszeug, wo der Universität ist, also viel Administration und Unterricht, befreit ist für ein halbes Jahr. Ich war 2008 schon mit der Familie in Australien, 7 Monate.
Also auch in einem Sabbatical?
Auch in einem Sabbatical. Und für mich ist natürlich neben der Wissenschaft mal ein bisschen Freiraum für die wissenschaftliche Arbeit. Ich meine, das gebe ich zu, ist einfach die Lebensqualität im Vordergrund gestanden. Also ich denke, ich gehe nicht an einen Ort hin, wo es für meine Familie nicht auch lustig ist und auch unterhaltsam. Weil ich habe wirklich nichts anderes gemacht als arbeiten und Familie. Und das war für mich die Gelegenheit.
Die Familie konnte mitkommen? Sind alle mitgekommen?
In Australien sind alle mitgekommen. In Neuseeland bin ich nur mit dem Jüngeren gegangen, 2,5 Monate. Und der Rest der Familie ist erst nachher gekommen.
Die haben noch müssen arbeiten einfach?
Die haben noch müssen arbeiten, ja.
Ich glaube, genau. Ich glaube, also, arbeiten.
Die anderen haben auch geschafft. Ich habe an der Uni Auckland gearbeitet und die Jünger ist in die Schule gegangen.
Neuseeland sagt mir so ein bisschen, es ist das Schweizerische Australien. Ist das so?
Ja und nein. Also es ist nochmal etwas ganz anderes, das muss man schon sehen. Was mich auch wirklich beeindruckt hat, vielleicht jetzt eher im Negativen, ist, dass wir das so gewöhnt sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln, beispielsweise öffentlichen Schulen, dass das alles auch wahnsinnig gut funktioniert. Das ist in Neuseeland nicht so, selbst in den städtischen Gegenden. Also die Schulen sind sehr unterschiedlich. Man muss schauen, dass man in gute Schulen reinkommt. Der Eugen und ich mussten zum Posten, obwohl wir in der Stadt gewohnt haben, bei 25 Minuten zu Fuß gehen mit Rucksack, weil es nicht einfach irgendwie die Migros oder der Coop gerade um die Ecke hatte. Und wieso es mir da so Eindruck gemacht hat, ist natürlich gerade für die Armen in so einem Land, wo einfach wenig öffentliche Struktur hat, wie eben ÖV, Schulen, öffentliche Plätze, ist es schon noch viel härter.
Also, wäre Neuseeland ein Land, wenn sie Zelte in der Schweiz würden abbrechen, in Neuseeland zu wohnen?
Nein, ich glaube nicht. Das ist mir zu weit weg.
Auf eine Art gleichzufremden.
Ich bin wahrscheinlich ein Europäer. Ich geniesse da die Nähe zu verschiedenen Kulturen. Ich finde das super, dass man auch mit irgendwie 2-3 Stunden Zug fahren, noch jemand anders ist, an einem völlig neuen Ort. Der Austausch mit anderen Ländern, ich finde das genial. Also Europa ist ein fantastischer Kontinent.
Ist nicht so, dass man Zürcher nicht einmal aus Zürich rausbringt?
Ich bin ein Aargauer, ja, aber es hat etwas.
Sie sind wo in Bruck sind Sie geboren?
In Wind, also in Bruck geboren, Wind ist aufgewachsen, in Königsfeld. Ja.
Aber jetzt sind Sie Zürcherin, also Sie wohnen in Zürich? Oder?
Ich bin immer noch ein Aargauer, also meine Söhne machen sich immer noch lustig über meine Aussprache.
Monika Wüttler, Sie haben 2023 den Freiheitspreis von der Boni-Stiftung bekommen. Und ich werde schnell zitieren daraus. Also die Boni-Stiftung ehrt wirtschaftlich engagierte Ökonomen, klug, kreativ, wenn nötig unbequem, aber gleichwohl pragmatisch. Das war eigentlich das, was drinnen gestanden ist, wo man sie geehrt hat. Die Ökonomin Monika Büttler versteht sich auf wirtschaftspolitische Zusammenhänge in der Forschung und ihrer Vermittlung. Trifft das alles zu? Sind das sie?
Ja, ich glaube, das bin ich schon. Also, das ist natürlich ist eine Ehre gewesen, den Preis zu bekommen, erstens. Und zweitens habe ich mich natürlich auch gefreut über die Laudatio.
Es ist noch viel weiter gegangen. Bestechend klug, schüchtern laut und humorvoll, nüchtern, aber auch radikal analytisch, unabhängig und liberal. Also, ja, also, ist dort auch noch irgendetwas gesagt worden, das ein bisschen negativ war? Oder wenn man so einen Freiheitspreis gewinnt, dann ist man einfach im siebten Himmel oben?
Nein, das gehört zu einer Laudatio, dass man natürlich nur die positiven Punkte rausbringt. Das ist mir schon klar. Ich habe mich natürlich eben, wie gesagt, gefreut. Und ich glaube, es stimmt auch, das Nüchterne, das ist mir extrem wichtig, zu sagen, es gibt nicht einfach schwarz und weiß, sondern meistens ist es irgendwo dazwischen. Meistens braucht es irgendwie eine Entscheidung. Es gibt nicht einfach recht und richtig und falsch von Anfang an.
Die Boni-Stiftung ist gegründet worden von Jean-Pierre Boni. Er war Chef vom BIGA, das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit. Heute ist das zusammengeführt worden mit dem SECO. Und wie kommt einer dazu, der im Prinzip bei einem Direktorium, beim Bund schafft, so eine Stiftung zu gründen, die zuletzt solche Vermögen auszahlen kann. Also der Preis ist mit 100'000 Franken dotiert. Nicht schlecht, oder? Das ist ja schon fast Nobelpreis würdig.
Nicht ganz. Es hat auch nicht genau das gleiche Prestige. Ich habe mich trotzdem gefreut, weil es eben in der Schweiz in einer der wichtigeren Punkte ist. Meine, der Herr Boni ist auch im damaligen Bundesamt sehr unternehmerisch. Also, das sieht man heute noch. Ich muss sagen, mit dem SECO zusammenzuarbeiten ist sehr angenehm. Das sind Leute, die innerhalb der Bundesverwaltung auch versuchen, neue Wege zu gehen, versuchen, auch die Privatwirtschaft zu verstehen. Und er hat nach seiner Zeit im BAG hat er mit verschiedenen Sachen, mit unternehmerischen Handlungen, hat er noch das Vermögen angesammelt. Und hat das nachher, weil er kein Kind hatte, in die Boni-Stiftung hineingetan.
Was ist denn die Idee, wenn man die 100'000 Franken bekommt, dass man auf Neuseeland in die Ferien geht? Oder dass man zur Uni Zürich geht oder zur Uni St. Gallen und sagt, ich habe 100'000 Franken zur Verfügung, ich werde in diesem Bereich forschen?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Lösungen. Jetzt bei der Boni-Stiftung, da sind ja selten Professoren, die geehrt worden sind. Das sind häufig Journalisten, frühere Bundespräsidenten wie der Kasper Villiger. Ich habe 20 Jahre lang alles, was ich irgendwo verdient habe, irgendwie mit so Preisen oder Vorträgen, habe ich in mein Institut eingezahlt. Die 100'000 Franken habe ich neben der Steuern selber behalten.
Was haben Sie gemacht damit? Haben Sie Aktien gekauft von den Firmen, wo Sie im Verwaltungsrat sind? Sie sind ja in diversen Firmen. Sie sind bei Schindler, Sie sind bei Huber-Suhner, Sie sind bei AC Immune und so weiter und so fort. Sind Sie im Verwaltungsrat? Und ich nehme an, Sie sind dann gegangen. Die 100'000 Franken waren vom Bankkonto und dann haben Sie sofort Schindler-Aktien gekauft damit.
Ich habe natürlich Schindler-Aktien, ich habe Huber-Suhner-Aktien, ich habe AC Immune-Aktien, ich habe Swiss Life-Aktien. Von dem her, unter Diversifikationsstandpunkt, wäre es gescheiter gewesen, etwas anderes zu kaufen. Ich muss sagen, ich habe mir endlich eine neue Badwanne gekauft, ich habe mir einen Feuerring gekauft, ich habe einen Teil der Kinder gegeben.
Was für ein Ring?
Ein Feuerring.
Was ist ein Feuerring?
Das ist etwas zwischen einem Kunstobjekt und einer Grillstation. Das ist ein Künstler, der das entwickelt hat. Und das ist eine Stahlkonstruktion, wo man also drauf Feuer machen kann.
Grillieren eigentlich?
Ja, genau.
Ich komme gerade Hunger über.
Ja.
Wenn ich schon nochmal daran denke.
Das glaube ich Ihnen gerne.
Also, der Freiheitspreis ist umgewandelt worden in einen Grill.
Also ein Teil davon, ein kleiner Teil davon.
Und verpufft alles nachher mit Kohle?
Wenn Sie so wollen, also nicht mit Kohle, mit Holz.
Also wir haben gesagt, dass Sie absolute Top-Verwaltungsratsmandat haben. Und das, was am längsten ist, ist von der Firma Schindler. Schindler ist ja, so nicht wie CS von sich gesagt hat, solid as a rock. Die sind, glaube ich, tatsächlich solid as a rock. Da müssen wir nicht so Angst haben von der Swissair und von der Credit Suisse. Wie sind sie in den Verwaltungsrat hineingekommen? Und warum hat man sie in den Verwaltungsrat hineingeholt?
Ja, ein Teil von meiner Arbeit war ja immer, ich habe versucht, das Wissen, das wir bei uns im Institut haben, auch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich habe geschrieben, lange bei der NZZ am Sonntag. Ich habe immer wieder in anderen Medien geschrieben, zum Teil Radio. Und Herr Schindler hat das dazumal verfolgt, offenbar. Und hat mich eigentlich aufgrund von dem nachher angefragt für den Verwaltungsrat.
Also der Alfred Schindler höchstpersönlich?
Höchstpersönlich.
Er ist heute weit in den 70ern und ist ja immer noch so ein bisschen die graue Eminenz. Spürt man das eigentlich, dass etwa 70% von diesem Unternehmen immer noch in Familienbesitz ist, wenn sie in diesem Verwaltungsrat sind?
Ja, man spürt es natürlich, dass ganz klar ist, dass die Eigentümerstrategie, also die Eigentümer eine langfristige Sicht haben auf die Firma. Also es geht nicht um kurzfristige Optimierungen, sondern die Familie, wo er ein Repräsentant ist, die versucht schon irgendwie Einfluss zu nehmen, dass sich die Firma so entwickelt, dass sie eben auch langfristig da ist und langfristig profitabel ist.
Können Sie denn trotzdem irgendwie dem Verwaltungsrat etwas bewegen? Also wenn jetzt dort einer sitzt, wo 70%, Sie haben zwei Familienzweige, oder? Es ist Schindler und Bonnard oder so etwas. Wie heissen sie ganz genau?
Bonnard, ja.
Genau. Also es sind zwei Zweige und es ist, glaube nicht publik, wer wie viel besitzt. Also die haben einfach zusammen etwa 70%. Wenn Sie da eine Idee haben und der Alfred Schindler findet die Idee nicht so cool, dann wird sie gar nicht diskutiert. Kommt sie dann gar nicht auf die Traktandenliste?
Nein, es herrscht eine grosse Offenheit, gerade gegenüber von denen, die extern und Unabhängigkeit ist, dass man die wollen, dass man es einbringt, sonst wäre ich auch nicht mehr dabei. Also, natürlich ist man gut bezahlt in so einem Mandat. Aber letztlich muss man als Person auch dahinterstehen können, oder ich muss als Person dahinterstehen können, dass ich das mittrage und das Gefühl habe, ich kann einen kleinen Einfluss oder es wird auf mich gehört, wenn ich irgendetwas sage. Und solange ich das habe, bin ich sehr glücklich in diesem Verwaltungsrat.
Es ist interessant, wie abhängig Firmen von einer Person sind. Also wenn wir nach Amerika jetzt schauen, Tesla zum Beispiel, der Musk, da redet, man redet eigentlich nicht von Tesla, man redet immer von Musk. Andere Firmen wie Amazon, Bezos etc. Und der Alfred Einschindler hat die Firma so richtig repräsentiert. Er hat einen CEO geholt und das ist nicht so gut gegangen. Und dann hat er einen alten Kollegen, wieder, den er in den Verwaltungsrat geholt hat, wieder als CEO intronisiert. Das ist Silvio Napoli, ein Italiener. Und mit ihm ist, glaube ich, das Schiff wieder sehr ruhige Gewässer gekommen. Die Diskussion, CEO, jawohl, der ist gut oder nicht so gut, den müssen wir loswerden, ist das etwas, das in diesem Verwaltungsrat geführt wird? Oder sagt die Familie, es ist so?
Also zuerst einmal, Sie haben vorne eine Person gesehen, das ist die ganze Familie, die natürlich die Hauptaktionäre sind. Und die Aktionäre als Ganzes haben natürlich, klar, ein grosses Gewicht. Aber Personalpolitik gehört natürlich immer zu der Aufgabe von einem Verwaltungsrat, ob es bei Schindler oder außerhalb.
Sie begleiten ja sicher auch die nächste Generation. Also, da kommen zwei Junge, sind auch im Verwaltungsrat von den beiden Familienzweigen. Sehen Sie da weiterhin, dass das in der Familie wird bleiben wird? Oder kann es sein, dass man doch ein bisschen mehr public wird gehen?
Also man ist ja public, also man kann gar nicht mehr public.
Oder? Ja, also nein. Also 30% oder 25% der Aktien, die liquid sind, da kann man nicht wirklich von einer public company reden.
Es ist eine public company.
Rechtlich gesehen schon.
Es ist eine public company und meine, von der internen, das verrate ich selbstverständlich nicht. Das ist die Aufgabe des Verwaltungsrats, dass wir die Generation von der Eigentümer auch begleitet, dass man für eine gute Personalpolitik sorgt und gegen aussen kommunizierten Verwaltungsratspräsidenten.
Ich habe mich schon ein paar Mal geärgert über Schindler wegen der Lift. Aber nicht, weil sie nicht gut sind, sondern weil sie teuer sind. Und ist die Wettbewerbskommission noch nie auf euch zugekommen und hat gesagt, ihr habt ein bisschen viel. Also ihr habt ganz viele Tochtergesellschaften und wenn eine ein bisschen gross wird, dann wird sie wieder aufgekauft. Sie heisst jetzt zwar immer noch zum Beispiel AS oder so, aber in Wirklichkeit ist es voll im Schindler-Konzern integriert. Hat er noch nie Lampen gehabt mit der Wettbewerbskommission?
Soweit ich weiss nicht.
Okay, also es ist auf jeden Fall sehr schwierig, an der Schindler vorbeizukommen und damit
also ich meine, Sie können ohne Problem einen Lift von einer anderen Firma kaufen. Also die sind alle in der Schweiz und werden nicht behindert.
Sie sind aber nicht nur bei Schindler im Verwaltungsrat, was um Auffahren und Abfahren geht. Und Ihr Leben ist primär Auffahren gewesen. Sie haben eigentlich den Lift immer aufgenommen und selten ab. Wie sieht das aus in den anderen Verwaltungsratsmandaten? Gehen wir schnell zu Huber-Sauner. Huber-Sauner vermutlich im Publikum auch nicht wahnsinnig bekannt. Steckverbindungen und Kabel. Und früher war das rein kupferbasiert. Heute ist auch sehr viel Glasfaser basiert. Ist das eine Firma, die man von den Chinesen überrumpelt werden könnte? Also ich sage jetzt nicht, dass sie die Firma Huber-Sauner kaufen, sondern dass man sagt, eigentlich so Steckverbindungen in diesen Bereichen Kommunikation, das ist jetzt nicht so eine Wahnsinnstechnologie, das könnten eigentlich die Chinesen auch machen.
Ich glaube, die Herausforderung von einer Firma wie Huber-Sauner ist, also wirklich immer die neuesten Innovationen zu finden und durchzuziehen. Sonst, wie sie richtig sind, haben sie gar keine Chance gegen billigere Anbieter. Und man hat einfach ein falsches Bild, was Huber und Sauner macht. Die machen zum Beispiel die ganze Kommunikation in den Zügen, die Leitungen in den Zügen, ist Huber und Sauner Marktführerin. Und das ist ein ganz wichtiger Markt und ein sehr innovativer Markt, wo sie auch sehr aktiv sind mit den Data Centers. Und das ist ja etwas, gerade mit der heutigen Datenmenge, wo extrem wichtig ist. Dann auch Kommunikation via zum Beispiel autonomes Fahren mit den Radar, die wichtig sind für gute Radar, sonst können sie nie ohne Fahrer fahren. Das sind auch wichtige Anwendungsgebiete. Und die Herausforderung von der Firma ist natürlich, überall wirklich on top zu bleiben, wie es so schön heisst, dass man halt die Innovationen immer selber auch vorwärts treibt. Und das führt dann dazu, dass es ab und zu halt eine Delle gibt, wenn man aus einem Markt oder aus einem Teilmarkt rausgeht, weil man mit der Schweizer Produktion irgendwie oder auch mit dem im Ausland nicht mehr nachkommt, nicht mehr noch in dem Sinn, dass es natürlich viel billigere Massenware gibt.
Dort sind Sie wahrscheinlich auch beteiligt. Also ich habe hier Kurven vor mir von den Aktien. Und Schindler ist ja ganz cool, also ich weiss nicht, also jetzt sind sie ja schon eben ewig dabei. Also wenn man 2012 für irgendwie 35 Franken Schindler gekauft hat, ist man heute bei 226 Franken. Das ist eine coole Geschichte. Wenn ich Huber-Sauner anschaue, das sind sie glaube ich 2003 noch nicht dabei gewesen, oder? Nein.
Also ich war bei Schindler 2003 nicht dabei gewesen, 213. 2013.
Also seit 10 Jahren, mehr als seit 12 Jahren sind sie
elf Jahre.
Genau. Also Huber-Sauner hat sich auch bombastisch entwickelt, oder? Dort hat man irgendwie, weiß ich nicht, 6 Franken gezahlt für eine Aktie im 2003 und kommt heute knapp 80 Franken überführen. Das sind tolle Geschichten. Und, haben Sie das ein bisschen angeschaut, bevor Sie die Verwaltungsratsmandat angenommen haben, dass Sie gesagt haben, ich schaue so ein bisschen die Strategie an, Kontinuität an, oder sind das so ein bisschen Hü-Hot-Firmen? Und wenn man die Aktien an Kurs anschaut, dann muss man sagen, wer das gekauft hat damals, der hat eigentlich Recht bekommen.
Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Prozess, wenn man ein Mandat annimmt. Und das gilt aber auch für Stiftungen, die nichts zahlen, dass ich das angeschaut habe. Wie solid ist die Firma? Wie kann ich dahinter stehen mit den Produkten, die sie haben? Wie kann ich irgendwie beitragen? Also ich habe mir bei allen immer sehr viel Zeit genommen, um das wirklich anzuschauen. Ist jetzt das eine Firma, die zu mir passt?
Weiter Verwaltungsrat ist Swiss Life. Und das geht jetzt sehr stark auch in Ihre empirische Forschung ein bisschen rein, oder? Sie haben ja auch publiziert in diesem Bereich. Ist das Altwerden gerecht oder nicht gerecht? Oder? Ist meine Pensionskasse eigentlich gesichert? Ist sie nicht gesichert? Darf ich sie eigentlich einfach rausnehmen und verplemperlen? Und nachher gehe ich am Staat und sage, jetzt brauche ich ein Altersheim, wo du mir musst zahlen. Über all diese Sachen haben Sie publiziert. Und da sind Sie natürlich bei der Swiss Life jetzt voll am richtigen Ort. Schnell zur Aktie. Spannend, 2012 etwa 100 Franken, jetzt 650. Also auch dort eine gewaltige Geschichte. Mit was hängt das zusammen? Also die eine Frage ist tatsächlich, sind Sie dem Verwaltungsrat eigentlich am wohlsten von allen, weil das entspricht wirklich Ihrer Grundtätigkeit? Und das Zweite ist, wie kommt man zu so viel so tollen Geschäftsergebnissen, dass man so Aktienkursgewinne produzieren kann?
Also zuerst einmal, ob ich mich wohler fühle, ich fühle mich wohl. Also in dem Sinn, dass ich eine sehr coole Firma finde, die gute Arbeit macht. Aber ich fühle mich der anderen Verwaltungsrat genauso wohl.
Gut, haben Sie jetzt müssen sagen?
Nein, das muss ich sagen. Aber
es entspricht doch jetzt tatsächlich, also Ihrer ganzen professoralen Tätigkeit, sind Sie ja genau diesen Grundlagen ein bisschen hinterher gesprungen, oder? Und Swiss Life bildet das jetzt alles ab. Also ich kann voll ihr gesamtes Wissen als Volkswirtschaftlerin in diesem Bereich anzapfen.
Das ist teilweise so, teilweise aber auch nicht. Weil gerade in einem Verwaltungsrat sind natürlich ein Haufen Aufgaben, die haben eben nichts mit dem operativen Geschäft zu tun, sondern mit den verschiedenen Aufgaben, die ein Verwaltungsrat auch so hat. Und da ist jetzt das spezifische Wissen. Natürlich nützt mir das, dass ich weiss, wie eine Lebensversicherung funktioniert. Ich weiss, wie eine berufliche Vorsorge funktioniert. Ich kann wirklich auch Bilanzen lesen, so ein bisschen über die Zeit rein, ohne grosse Mühe. Ich kann zum Beispiel den Wechsel zur neuen Rechnungslegung, die wir gemacht haben, habe ich auch inhaltlich gut nachvollziehen können. Vielleicht einfacher als andere, die nicht direkt im Business drin sind. Aber sonst ist natürlich die Aufgabe des Verwaltungsrats ist nicht unähnlich wieder, ist eigentlich gleich wie bei anderen Firmen.
Wie sieht eigentlich Ihr Kalender aus? Mit diesen vielen Verwaltungsratsmandaten, mit diesen Stiftungen, mit all diesen Tätigkeiten, die Sie haben, sagt Ihr Mann zwischendurch, sag mir doch einfach, wenn du daheim bist, oder? Du bist ja normalerweise gar nie daheim.
Ah, das war früher schlimmer als jetzt, als ich in der Uni war. Ich glaube, ich habe noch nie so wenig geschafft wie jetzt. Aber, ich habe immer 150% geschafft.
Aber verdienen Sie heute viel mehr als früher?
Ich verdiene mehr als früher.
Das ist noch cool, oder? Mit möglichst wenig arbeiten, möglichst viel verdienen.
Es ist natürlich ein bisschen eine ungerechte Frage, weil vieles, was ich heute verdiene, sind Investitionen, die ich dann gemacht habe, als ich noch 2'500 Franken pro Monat verdient habe.
Genau, ich habe gelesen, dass Sie mal ausgerechnet haben in einem Interview, dass Sie im Durchschnitt etwa 70'000 Franken verdient haben pro Jahr, wenn Sie das richtig
teilen. Das war vor etwa 8 oder 10 Jahren. Gewesen,
jetzt ja. Ist es 75'000 im Schnitt.
Nein, jetzt ist es wahrscheinlich schon deutlich mehr.
Also, okay. Nehmen wir noch den letzten an vom Verwaltungsrat, das ist AC Immune. Und dort geht es jetzt wirklich um etwas ganz anderes. Da haben Sie jetzt nicht die absolute totale Sicherheit. Da ist nicht eine riesengroße Milliardärsfamilie dahinter, wo man sagt, das kommt schon gut. Oder? Sondern da geht es jetzt wirklich ans Eingemachte. Das ist eine Firma, die bis 2026 finanziert ist und nachher weiss sie nicht, wie es weitergehen soll. Und die ist in ganz gewaltigen Sachen aktiv. Sie ist bei Alzheimer ist sie dran. Sie ist in der ganzen Immuntechnologie dran, die ja immer wie in der Krebsforschung mega spannend wird. Also ich glaube, primär im Lungenkrebs ist heute die Immuntherapie sehr erfolgreich. Da kann man Leuten ein paar Jahre Leben schenken damit. Also eine mega spannende Firma. Und was ist jetzt dort Ihr Beitrag? Physikerin, Mathematikerin, Volkswirtschaftlerin?
Ich glaube, in der Zwischenzeit ist es eher mein Blick als Generalistin und mit den Erfahrungen, die ich auch mit den anderen Firmen habe. Selber bin ich natürlich durch die Forschung, die ich gemacht habe, nicht so weit weg von den Methoden, die die Forscher brauchen und die Forscherinnen brauchen in der AC Immune. Das sind so Kontrollstudien, sogenannte Randomized Control Trials, wo man irgendwie eine Kontrollgruppe hat, eine Studiengruppe, und die dann miteinander vergleicht und statistisch versucht herauszufinden, wirkt ein Medikament, wie ich früher das versucht habe herauszulesen, wirkt eine wirtschaftspolitische Massnahme. Also das verstand ich. Aber es ist klar, ich bin natürlich weiter weg vom medizinischen Business. Also ich hatte das erste Jahr vor allem braucht, um den Begriff nachzulesen, was das genau heisst, um die zu merken. Aber so der Generalistinnenblick ist natürlich für die Firma auch wichtig. Und dazu kommt noch, ich habe mit der Geber-Trüff-Stiftung jetzt auch schon eine Zeit lang Erfahrung mit der Begleitung von Start-ups. Das ist zwar nicht eigentlich Start-ups mehr, aber es sind zum Teil ähnliche Fragen, wie beschaffen wir Kapital, wie geht man um mit Investoren, wie geht man um mit dieser wahnsinnig grossen Unsicherheit, die ich sicher auch einbringen kann.
Genau, es ist wieder ein Start-up, es ist vielleicht mal kein gesehen, die sind an die Börse gegangen, sind dann mit 20 Franken, 20 US-Dollar, glaube ich, bewertet gewesen, und das ist heute 3,90 Dollar. Also eigentlich wieder an einem Ort, wo man fast wieder von vorne anfängt.
Das ist ein bisschen die Natur von diesen Biotech-Firmen. Und es ist ganz klar, die Bewertungen, die ändern sehr stark, weil die Firma ist an die Börse gegangen, wo Kapital einfach noch wirklich umgelegen ist. Das ist heute nicht mehr der Fall, jetzt vor allem nach der neuen Geldpolitik mit der Inflation und den höheren Zinsen ist Biotech generell viel, viel schwieriger zu finanzieren. Und im Vergleich zu anderen Biotech-Firmen geht es der AC Immune sehr gut, aber es ist eine Herausforderung.
Wenn Sie jetzt die Verwaltungsräte alle anschauen, Sie fühlen sich im Prinzip bei allen wohl. Aber so AC Immune ist wahrscheinlich schon aktuell am spannendsten, weil dort bewegt sich vermutlich am meisten.
Ja, wenn ich mich wohlfühle, heisst das nicht, dass ich ab und zu schlaflose Nächte habe. Und das ist natürlich klar, die Herausforderungen, die man hat, die sind in einer Firma, die nicht irgendwie in den nächsten 10 Jahren finanziert ist, anders als in einer Firma, die es schon seit 100 Jahren gibt. Aber zum Teil sind es auch ähnliche Fragen. Zum Beispiel auch, wie können wir möglichst viel Input liefern, wie kann der Verwaltungsrat wirklich dazu beitragen, dass die Firma auch profitiert davon. Das ist überall das Gleiche.
Wer noch ein bisschen mehr wissen über Monika Beutler, kann ihren Blog schauen. Der heisst wie, Frau Beutler?
Batz.ch.
Wie schreibt man Batz?
B-A-T-Z.
Das ist batzeli.ch, oder was?
Genau.
Batzen. Genau. Das ist eine Publikation, die Sie mit Ihrem Mann und einem Kollegen noch zusammen machen. Der ist ein bisschen ruhiger geworden, als er schon war, aber er ist nicht so ruhig, dass sich nicht der Sergio Ermonti sogar aufregen darüber.
Ja, das war ein Ding. Aber wir haben immer einen Eintrag, wir haben immer wieder Reaktionen gehabt. gerade wenn es um Geldpolitik gegangen ist, aber auch zum Teil um wirtschaftspolitische Massnahmen während der Corona-Zeit, wo wir kontaktiert worden sind. Also, er wird immer noch gelesen. Wir sind nicht mehr ganz so aktiv.
Monika Büttler, es ist mega lieb, dass Sie zu uns gekommen sind. Spannend gesehen. Wie immer, meine Vorbereitungen sind mega dick und ich kann nur etwa 3-4 Seiten brauchen davon, weil die Partner am Mikrofon so spannend sind. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen.
Aktiv Radio Interview.